Heute am Erscheinungsfest endet diese reiche Festzeit, die dieses Jahr besonders arbeitnehmerfreundlich war. Und wir haben es auch genossen, immer wieder auf die Botschaft hingewiesen zu werden. Der Heiland ist geboren. Heute erinnern wir uns, wie die Magier aus dem Zweistromland, aus dem Irak hergezogen sind, um das Kindlein anzubeten. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes. An diesem Tag denken wir besonders an das große Unternehmen der Weltmission Gottes in fast allen Nationen und Sprachen und Völkern. Sammelt sich die Gemeinde Jesu, betet ihren Herrn an, und wir werden ermutigt und gestärkt durch das, was wir aus allen Teilen der Welt hören. Wir wollen miteinander das Lied 50 singen, O Jesu Christi, wahres Licht. Wir singen die 6 Verse vom Lied 50. Beten. Du Herr der Welt, wir freuen uns an diesem Tag, wenn wir aus allen Teilen der Welt hören, wie dein Evangelium läuft, wie Menschen im Glauben dich erkennen und deinem Wort gehorsam werden. Überall wächst deine Gemeinde, und da sind wir so bedrückt, dass in unserem Lande es so still bleibt, dass so viel Abkehr ist von deiner Gemeinde, dass so viele ihre Berufung verlieren, dann mach uns doch an diesem Morgen fest in deinem Dienst und mach uns groß, was du als Berufung uns sagen lässt, was unser Auftrag ist. Und wir denken auch jetzt an all die, die in deinem Dienste stehen, im großen Auftrag der Weltmission, dass du sie jetzt aufrichtest, erquickst und fröhlich machst in deinem Dienst. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, erhöre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen heute unseren Gottesdienst etwas umstellen und gleich an diese Stelle schon die Botschaft nehmen. Wir werden dann nach der Predigt die Aussendung von Martina Bastian vornehmen, die schon am Dienstag von Zürich aus in die Elfenbeinküste fliegen wird. Und dann wollen wir in einem dritten Teil noch von einigen Mitarbeitern unserer beiden Werke, Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international, etwas hören von dem, was für unsere Fürbitte wichtig ist. Und dann wollen wir auch uns Zeit nehmen zum Gebet. Ich war mir zuerst etwas unschlüssig, ob wir eine große Gebetsgemeinschaft wagen sollten hier in dieser Kirche. Dann dachte ich, es ist mit der Akustik so schwierig und mit dem Hören. So werden dann die, die dann berichten, auch gleich mit uns beten und wir hineingestellt werden in die große Gemeinschaft der Fürbitte. Ich habe für heute ein Wort ausgesucht aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel, Vers 14 und 15. Nicht, dass Sie denken, nur der Missionsbefehl rede von der Weltmission. Die ganze Bibel ist voll davon. Gott hat immer das Heil der Welt im Auge gehabt, schon bei der Erschaffung der Welt, bei der Berufung Abrahams, dass alle Geschlechter der Erde durch ihn gesegnet werden. Lesen Sie die Psalmen, wo immer wieder von den Völkern und von den Inseln kommt, in den Prophetenworten. Und jetzt sagt Paulus von seinem Dienst, ich bin ein Schuldner der Hellenisten und der Nicht-Hellenisten. So sagte man damals zu denen, die von der griechischen Kultur erreicht waren. Die Griechen sagten ja ein wenig frech und arrogant. Das sind die Barbaren, die nicht in der griechischen Kultur aufgewachsen sind. Paulus sagt also, ich bin sowohl für die Hellenisten da und für die Barbaren. Das waren die Germanen zum Beispiel, das waren die Barbaren. Der Weisen und der Nichtweisen, darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Seit einiger Zeit lese ich gerne in alten Missionsbüchern, also solchen aus dem letzten Jahrhundert. Und gerade in die Stille der letzten drei Tage, wo ich im Allgäu einige Abendandachten und auch einen Gottesdienst gestern gehalten habe, habe ich dieses Buch mitgenommen und las von den ersten Labrador-Missionaren. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen die dort gearbeitet haben. In fast ewigem Eis und Schnee unter Eskimos und das natürlich zur Zeit der Herrnhuter im 18. Jahrhundert. Und dann war es bei der nachfolgenden Generation, als endlich die Ersten zum Glauben kamen, die Riesenfreude, wenn einmal im Jahr ein Schiff ankam. Und dann hat man die Briefe aufgerissen und dann hieß es, endlich in Europa ist Friede. Wann war das überhaupt? Das gab es ja kaum. Oder die Eltern leben noch. Und so hat man jede Nachricht aufgeregt verfolgt und der Berichterstatter schrieb, die Leute haben ganze Nächte lang nicht mehr schlafen können vor Aufregung. Und das war das Opfer, das sie brachten. Sie hatten sich verabschiedet von zu Hause, wir sehen uns im Himmel wieder. Was ist das für ein Unternehmen, Weltmission, wo man solche Opfer bringt, wo man solch einen Einsatz wagt? Man könnte die ganzen Geschichten erzählen von den unsäglich vielen Kindergräbern, der Ehefrauen, von Leiden und Sterben und Hoffen und Zagen und Bangen. Warum? In unseren Tagen versteht man, wenn man etwa an die Hungersnot in der dritten Welt denkt, dass man sagt, da muss man helfen, das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Solange wir satt sind, müssen wir was tun. Natürlich, das treibt uns, das Mitleid, dass wir sagen, komm, erbarm dich doch der Notleidenden. In der Mission gibt es noch eine andere Schuldigkeit. Menschen entdecken plötzlich, wir müssen das denen sagen. Wir müssen das allen Völkern weitersagen, wer Jesus ist. Und was er für Freude und Hoffnung bedeutet und wie er die Traurigkeit besiegt. Und wie er Verzweifelte fröhlich macht und wie er ein ganzes Leben wenden kann. Also, es geht in der Mission nicht bloß um die Hilfe, die geben wir ja als Menschen der Liebe bei jeder Gelegenheit. Hoffentlich tun Sie das auch in Ihrem tagtäglichen Leben. Das ist eine Bürgerpflicht. Aber hinzu kommt noch die Christenpflicht, dass wir das Evangelium weitersagen müssen. Davon spricht Paulus. Und ich will zuerst über diese verdrängte Riesenschuld sprechen. Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Haben Sie das richtig verstanden, was das meint? Ich bin ein Schuldner. Ich weiß nicht, ob Sie irgendjemand gegenüber eine große Schuld haben, die Sie immer bedrückt. So wie wir heute als Wohlstandsland die Schuld spüren, wir schulden der Welt das Brot wenigstens. Den Hungernden müssen wir zu essen geben. Für den Paulus war es eine ganz große Wende, als er Jesus begegnet ist und erkannt hat, Jesus lebt wirklich, er ist der Herr. Und von dem Tag ab hat er gespürt, das muss ich mit allen Menschen der Welt teilen. Und wenn er nicht loslaufen konnte und in die entferntesten Regionen gehen, dann war er bedrückt und traurig. Ich muss das tun. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Weh mir. Jetzt gucken Sie sich mal unsere Christengemeinden heute an und unseren eigenen Christenstand. Wir können das sehr gleichmütig tun, wir sehr gelassen. Wir sagen, ach, vielleicht möchte ich auch einmal mich irgendwo missionarisch betätigen. Vielleicht tun wir das hier und da als eine besondere Sache einmal gönnerhaft. Und Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Darf ich ein Beispiel wählen? Wie er ein Schuldner ist. So wie ein Briefträger, wir haben unter uns Briefträger heute Morgen, wie ein Briefträger die Briefe morgens bekommt, damit er sie in den Briefkasten steckt. Die kann er nicht bei sich zu Hause aufbewahren und sagt, vielleicht gefällt mir es mal im nächsten Jahr einen weiterzugeben und im übernächsten Jahr noch einen. Er hat sie deshalb bekommen, damit er es weiterträgt. So ist der Paulus ein Schuldner. Und er sagt das, liegt als eine schwere Last auf mir, dass die Christen immer wieder das fertigbringen. Wir genießen das in diesen Weihnachtstagen. Fast sind wir überfüttert von der Botschaft des Evangeliums. Und dann treibt uns das nicht. Um uns sehen Menschen verzweifelt, ohne Hoffnung, traurig, verzagt. Da liegen Kranke und sehen immer den Sinn ihres Lebens, Alte, die sagen, warum bin ich überhaupt noch da? Tragen Sie doch das Evangelium von Jesus zu diesen Menschen. Wir sind Schuldner. Ich habe Ihnen neulich von Ludwig Nommensen erzählt, manche haben mich darauf angesprochen. Man wollte am liebsten immer wieder von den alten Pionieren erzählen, von William Carey, der war ein Schuhmacher in England. Und es hat ihn umgetrieben, wie er seine Schuld abtragen kann. Er hatte überhaupt kein Geld, er hat auch noch Pech gehabt, er hat eine Frau geheiratet, die Analphabetin war und blieb. Und er war so ein ganz kluger Mann. Er hat eine Schule eingerichtet, damit er wenigstens was verdient für seine Kinder. Und dann hat er sich Geld gesammelt, soweit das überhaupt neben seinem Handwerk herging. Das war jener William Carey, der vielleicht der größte Pionier in Indien wurde, der Gründer der baptistischen Missionsvereinigung. Die Bibel hat er in 15 Sprachen übersetzt, der Ehemann einer Analphabetin. Er hat Grammatiken geschrieben, die große Universität in Serampore gegründet in Indien, weil es ihm auf einmal klar wurde, ich der Schuhmacher, ich muss es tun. Und dann hat Gott ihn gebraucht. Und er hat diesen Dienst tun können, es fiel als Last auf ihn. Es waren nicht die Theologen und nicht die Kirchenführer, sondern er hat eine Schrift geschrieben, warum es der Auftrag eines jeden Christen ist, mitzusorgen, dass das Evangelium zu allen Menschen vordringt. Das ist ihm beim Bibellesen einfach wichtig geworden. Eine Schuldenlast, die wir abtragen müssen. Dann sagt Paulus, dass es alle angeht, alle. Die Hellenisten und die Barbaren, die Weisen und die Nichtweisen, heute wird wieder viel bei den Christen diskutiert, ob das nicht eine westliche Sache wäre. Man mag die Form unseres Christenlebens und unseres Christentums sehr von unseren Traditionen abhängig sein. Wir freuen uns immer wieder, wenn die Nationen und Völker in ihrer Kultur, ob das in der indianischen Kultur Südamerikas oder in der asiatischen Kultur der Bergstämme Thailands, ihre Jesusliebe darstellen und leben. Aber allen geht das Evangelium an. Allen müssen wir es sagen, es gibt kein anderes Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als allein durch Jesus hindurch. Menschen können nie etwas von der Liebe Gottes erfahren, von der Vatergüte Gottes, als durch Jesus. Und darum schulden wir ihnen das. Wir müssen es allen verkündigen. Wir leben heute in einer Zeit der verworrenen Ziele. Nicht nur in Russland. Die Menschen, muss man immer umdenken, darf man immer sagen, Sowjetunion, sondern die Menschen in der Guss, die wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich der Sinn ihres Lebens. Das Evangelium gibt Menschen wieder eine Zielrichtung. Aber das ist noch viel schlimmer in den Staaten der dritten Welt, wo die moderne Technik und die Wissenschaft Einzug gehalten hat und nun verfallen die Menschen dem Glauben, dass alles machbar ist, mit der Technik, mit dem, was man schaffen kann. Und dann erleben wir, dass seit 20 Jahren die Entwicklung etwa der afrikanischen Staaten von Jahr zu Jahr nur rückwärts geht, trotz aller ausländischen Entwicklungshilfe, weil nichts machbar ist. Der Hunger nimmt zu, nicht ab. An was liegt das denn? Am Menschen. Es fehlen doch die Menschen, die brauchbar sind heute für die Ämter und die Dienste in dieser Welt. Wo sind denn solche Menschen, die nicht bestechlich sind, die gerecht und wahrhaftig sind? Sind wir das vielleicht? Das ist auf einmal für uns wieder eine ganz neue Schau, wie wir merken, das Evangelium gibt den Völkern der Welt eine Zukunftshoffnung. Erst wenn Jesus das Herz der Menschen verwandelt, dann können wir auch in unserer modernen Welt leben, verantwortlich gestalten. Ich habe gerade jetzt noch einen Weihnachtsbrief bekommen aus Kolumbien und da erzählt einer von dem Leiter des theologischen Seminars in Medellin, dem Dr. Jim Ortiz, der ist Parlamentarier in Kolumbien. Und er hat gesagt, es ist in diesen Monaten in Kolumbien eine ganze Offenheit. Sie kennen doch das Rauschgiftkartell dort in Medellin, diese Guerilla-Bewegung, die so viele Menschen umgebracht hat. Und die Menschen spüren genau, was wir jetzt brauchen, ist ein neuer Typ von Mensch. Wir brauchen in der Politik Leute, auf die man sich verlassen kann, die gerecht sind, die die Wahrheit reden. Die Welt braucht die Erneuerung durch Jesus, dringender denn je, nicht nur in Kolumbien. Das ist in allen afrikanischen Staaten so, das ist in Asien so. Erst wenn Jesus Menschen erneuert, dann haben wir wieder klare Ziele. Darum muss der ganzen Welt das Evangelium gepredigt werden. Das schließt doch nicht aus, dass wir praktisch helfen. Die Bürgerpflicht, die wollen wir gleichzeitig tun. Aber ohne Veränderung durch das Evangelium wird nichts neu. Und wenn wir noch so viele junge Menschen in irgendeinem Handwerk oder auf der Universität ausbilden, wenn das nicht Menschen werden, die dienen an ihrem Volk, die lieben können, die ihre Kraft verströmen im Dienst für andere, dann haben wir nur selbstsüchtige Despoten herangezogen und ausgebildet. Erneuerte Menschen müssen sein, darum geht das Evangelium alle an, die Weisen und die Nichtweisen, ob klug oder ungebildet, es geht alle an bis zu den fernsten Völkern. Und welch eine Befreiung ist das plötzlich, wenn Menschen heute heraustreten aus der ganzen Belastung des dunklen Aberglaubens, der Finsternis, der Gebundenheit, der Süchte, von Blutrache und Streit und Hass. Und heute in einer Zeit, wo wir es auf einmal in Europa wieder erleben, wie machtlos wir dem Hass der Nationen gegenüberstehen und sagen, wie kann das plötzlich wieder herausbrechen aus dem Menschen? Nur eine Erneuerung durch Jesus kann Versöhnung schaffen, Heil in dieser Welt. Darum schulden wir der ganzen Welt das Evangelium. Und noch ein letztes, Gott selbst führt in der Mission. Paulus sagt, ich bin bereit, auch in Rom das Evangelium zu predigen. An was hängt es dann? An was klemmt es? Es klemmt daran, ob Gott die Türe aufmacht. Paulus hat immer darauf geachtet, dass Gott seine Stunde hat. Und er sagt, der Herr muss sehen, ob er es noch schenkt, dass ich dorthin komme. Wenn wir heute Martina Bastian aussenden, dann muss ich immer zurückdenken, wie das gewesen ist. Sie war im Kreis junger Erwachsener und so kennt man ja nicht alle so genau. Aber da war es dann damals der Hartmut Steeb, der gesagt hat, sollen wir nicht die Martina, die ihr Examen abgeschlossen hat als Bibliothekarin und wo sich plötzlich die Türen verschlossen haben und hier es schwierig war, eine freie Stelle zu finden, weil gegenwärtig ein Anstellungsstopp bei den Bibliotheken, ob sie nicht nach Nairobi gehen kann. Merkwürdig, da war eine theologische Hochschule, mit der ich dauernd in Verbindung war. Ich wusste gar nicht, dass die eine Bibliothekarin suchen. Hartmut Steeb hat es gelesen, ich nicht, in einem Blatt der Deutschen Missionsgemeinschaft. Und auf einmal, wie er mich ansprach, sage ich, ja, das ist ein idealer Platz, das kenne ich auch. Und wenn wir dann zurückdenken in den letzten Jahren, wie wir es immer wieder gehört haben aus dem Mund von so vielen Missionaren, theologischen Dozenten, die da draußen tätig waren, ob in Nairobi oder dann später in der Zentralafrikanischen Republik in Bangui, die immer gesagt haben, so befähigt, wie diese Frau ihren Dienst tut, nicht um Menschen zu rühmen, sondern weil Gott führt und bestätigt. Das war sicher noch gar nicht in der Frühe in die Wiege gelegt, sondern Gott führt, so wie auch mich nicht in die Mission geführt hat, wo ich immer gemeint habe, der Herr hätte mich in die Mission gerufen und doch auch von hier aus, wo man für die Mission tätig sein kann. So wie Sie an Ihrem Platz für die Mission tätig sind, übrigens der größte Dienst, den wir tun können. Nicht aufzuhören mit der Fürbitte, denn wenn wir beten, hört Gott unser Beten und tut, worum wir ihn bitten. Darum ist es so wichtig, dass Beter diesen Dienst mittragen. Bei einem William Carey war es so, dass eigentlich alles dagegen sprach, dass er hinausgehen sollte. Ich habe mich auch gewundert, wie Gott das gefügt hat, dass wir alle zusammen nun auch die Heimatbasis darstellen dürfen für so viele, für über 80 Mitarbeiter, die gegenwärtig draußen sind im Dienst von christlichen Fachkräften international. Und in den vielen, vielen Aufgaben der einheimischen nationalen Kirchen, die wir mittragen durch den Dienst von Hilfe für Brüder. Gott führt das und Gott lenkt das dann plötzlich so. Darum sagt Paulus, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin offen, wie es der Herr will. Das ist der Auftrag an uns. In dem großen Dienst, in den Jesus uns stellt, bereit zu sein, für welche Aufgabe auch immer, in der Heimat oder draußen. Denn das ist so deutlich, dass die Weltmission des Herrn eigenster Dienst ist, wo er die Regie führt, wo er die Hand drüber hält, wo er Menschen bevollmächtigt. und wo er Frucht schenkt. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir an diesem wunderbaren Dienst mitarbeiten dürfen. Der Herr hätte es viel, viel besser ohne uns machen können. Dann wären viele Fehler nicht geschehen, viele Missverständnisse nicht geschehen und manche Engpässe wären auch nicht da. Nun hat es der Herr in unsere Hand gelegt und er legt seine Ehre darein, dass durch uns sein Reich gebaut wird in dieser Welt. Amen. Wir wollen jetzt vom Lied Jesus ist kommen singen, vom Lied 53, und dann wollen wir Martina Bastian aussenden. 53, die Verse 1 bis 3 und dann 6 und 7. Die ganz richtige Heimat für Frau Bastian sind wir ja nicht. Sie ist auch in ihrer Heimatgemeinde Neulingen bei Pforzheim schon ausgesandt worden, aber wir verstehen es doch so. Und so möchten wir Sie bitten, dass Sie doch noch erzählen, wie Sie dazu kamen und auch welche Aufgabe jetzt kommt.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt heute 2 Tage von meiner Ausreise noch hier sein kann. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für all Ihre Unterstützung in den vergangenen 8 Jahren, weil das ist gar nicht selbstverständlich und doch so wichtig. Das ist ja jetzt schon meine 3. Ausreise. Und ja, jetzt ging doch alles sehr schnell. Ich habe im Juni meine Bibelschule in England abgeschlossen und dann war noch alles recht unklar wegen meiner Zukunft, wie alles werden sollte. Ich habe ja die Bibelschule mit dem Ziel gemacht, wieder in den Missionsdienst zu gehen und es gab dann auch verschiedene Möglichkeiten und eine davon war die Arbeit, die ich jetzt tun werde in der Elfenbeinküste an einer Schule, die Herr Pfarrer Schiffbuch persönlich kennt. Und es gab dann jedoch noch Kommunikationsschwierigkeiten mit der Schule und erst im Oktober haben wir eine positive Antwort von der Schule bekommen. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass jetzt alle Vorbereitungen, die ganzen medizinischen Untersuchungen und auch alle Papiere und was man sonst noch braucht, dass das alles sehr schnell ging und dass ich jetzt ausreisen kann. Ich werde wieder an einer Bibelschule arbeiten, an einer Schule, an der Pfarrer ausgebildet werden. Eine sehr wichtige Arbeit, weil in den afrikanischen Gemeinden, die afrikanischen Gemeinden sehr schnell wachsen und ja oft keine ausgebildeten Fachkräfte da sind. Und ja, es sehr viele Irrlehren gibt und es daher sehr wichtig ist, dass die Pfarrer eine sehr gute Ausbildung erhalten. Und auch gerade in der Elfenbeinküste, das ist ein westafrikanisches Land, dem es in den 60er, 70er Jahren sehr gut ging, wirtschaftlich gesehen. Und erst in den letzten Jahren, ja, die wirtschaftliche Situation sich sehr verschlechtert hat. Und durch diese Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, ja, ist das Leben von vielen Menschen dort zusammengebrochen. Und da ist es auch sehr wichtig, wie wir vorhin gehört haben in der Predigt, dass Sie jetzt die Botschaft zu hören bekommen. Und ich werde wieder in der Bibliothek arbeiten, wie vorher schon, aber ich möchte jetzt auch gerne unterrichten. Und zwar ganz besonders gerne die Frauen, weil die Studenten sind fast alle verheiratet und bringen ihre Familien mit und die Frauen werden auch unterrichtet und vorbereitet auf ihren späteren Dienst. Aber wie das ganz genau aussehen wird, das steht noch nicht fest, das werde ich abwarten müssen, bis ich dort bin.
Verschwiegen hat sie bis jetzt, dass sie einen akademischen Universitätsgrad erlangt hat, da wo sie von der Bibelschule in England sprach. Das war eine hochtheologische Ausbildung und da freuen wir uns, dass es ein Doppeldienst ist in der Bibliothek und im theologischen Unterrichten. Und nun bitte ich die beiden von der Vertreter der Jugend, ein Segenswort mitzugeben, wenn sie gerade hier stehen.
Martina, ich will dir das einfache Wort mitgeben. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln.
Ich möchte dir das Wort aus Johannes 12 mitgeben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.
Jetzt bitte niederknien und meine Hände ablegen. Himmlischer Vater, es ist uns ein großes Erstaunen und eine große Freude, dass es so etwas gibt, dass du Menschen so nimmst, sie prägst, sie vorbereitest, genau passend für eine Aufgabe, die du ersehen hast. Und so vertrauen wir, Herr, dass wir dir Martina anbefehlen dürfen, wissen, dass sie unter deiner Führung an den richtigen Platz kommt. Und bitten dich, Herr, dass du sie segnest und dass sie das Wort, das Buch aller Bücher, groß machen wird unter denen, die dieses Wort so nötig haben. Wir senden dich, Martina Bastian, im Namen des Herrn und der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten herausgeführt hat, der mache dich fähig zu allem Guten, damit du den Willen tun kannst, seinen Willen. Und er möchte in dir wirken, was vor ihm gefällt, durch Jesus Christus. Und ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir von dem Lied von Albert Knapp, dem Hofackerfreund, der du zum Heil erschienen, 412 zuerst den ersten Vers. Ich sage dann die nächsten Verse an.
Thank you. Es fällt mir immer schwer, eine Auswahl von den Versen zu treffen. Da ist der Auftrag der Weltmission so schön beschrieben, wo er von den vom öden Norden von Labrador und Grönland, wo die ersten Herrnhuter Missionare und der Zinsenaufständigen bis zur heißen Wüste beschrieben ist. Ich möchte da kurz noch das Ihnen sagen, warum mir der Platz von Martina Bastian so wichtig ist. Den Ort Yamoussoukro können Sie sich nicht merken, obwohl es die Hauptstadt der Elfenbeinküste ist. Die meisten kennen vielleicht Abidjan. Aber da hat es einen Staatspräsidenten mit bald 90 Jahren, der das Verbrechen begangen hat, eine Kirche zu bauen wie den Petersdom. Der Papst hat ihn nur noch umstimmen können, dass er die Kirche 3 Meter niedriger machte als die Kuppel des Petersdomes und das ganze luftgekühlt. In Afrika, wo die Not kein Ende hat. Das hat er aus seiner Privatschatulle bezahlt. Das ist vielleicht das Allerschlimmste, wenn er so viel da drin hat. Das hat er auch sicher nicht von seiner Handarbeit. Da geht Martina Bastian nicht hin, sonst versteht es einer falsch. Sondern 3 Kilometer entfernt ist die einzige Ausbildungsstätte von Predigern des Evangeliums, wo es nicht um Kirchenbauten geht. Ganz schlicht auf einem alten Götzenhain der Anbeter hingestellt. Dort wird sie Dienst tun, dass Evangeliumsboten ausgebildet werden, die Jesus groß machen, gerade dort in Afrika, wo das nötig ist, wo die Verzerrung des Evangeliums sonst nur sichtbar ist. Und so singen wir jetzt den 5. Vers. Drum kann ich Ruhe werden.
Kann ich Ruhe werden?
Und gerade dort in Yamoussoukro, wo im Schatten dieses schrecklichen katholischen Heiligtums, auf diesem alten Platz, wo die Götzen angebetet wurden und die einzige Predigerausbildungsstätte des Evangeliums in Elfenbeinküste ist, dort singen wir diese Verse 7 und 8, die passen dort hin. 7 und 8 noch.
So.
Und nun wollen wir uns Zeit nehmen, auch noch einiges zu hören, was gerade unsere Mitarbeiter auch in unseren beiden Werken bewegt und auch dann Zeit nehmen zur Fürbitte. Zuerst Frau Polzin, die erste Mitarbeiterin bei Hilfe für Brüder war und heute auch in der ganzen Abwicklung unserer Geschäftsstelle eine so wichtige Rolle einnimmt.
Was mich immer am meisten beeindruckt, das ist die Treue von einzelnen Schwestern und Brüdern, die oft unter ganz schwierigen Verhältnissen auf einsamen Posten ihren Dienst tun. So wurde vor 7 Jahren ein junger Heilsarmee-Offizier in Zaire, in ein Gebiet geschickt, 200 Kilometer von Kinshasa, wo jetzt auch gerade die schwere politische Unruhe war. Und auf dieser Hochebene, da gab es nur ganz verstreut ein paar wenige Christen. Er hat sich da eine Lehmhütte gebaut, und begonnen den Menschen von Jesus zu erzählen. Eines Tages ist ein großer Baum umgestürzt und seine Lehmhütte war dem Erdboden gleichgemacht. Aber er hat sie wieder aufgebaut. Einige Zeit später haben Diebe dann ein Loch in die Mauer gebrochen und ihm alles gestohlen, was er besaß, aus seinen Kleidern. Es war ihm dann möglich, ein paar Sack Zement zu besorgen und er hat damit feste Steine hergestellt und wieder Wände hochgezogen. Er hat aber kein Geld, um Material fürs Dach oder die Türen zu kaufen. Da wollen wir ihm helfen, denn inzwischen kommen jeden Sonntag 300 Menschen zu seinen Gottesdiensten, abgesehen von dem Frauen- und Jugendgruppe, die er die Woche durchhält. Ich würde mich einfach freuen, wenn man Gott danken könnte für solche Diener, die sich nicht entmutigen lassen, aber auch, wenn man ihn bittet, dass er seine bedrängten Kinder beisteht, nicht nur in Zaire, sondern zum Beispiel in Algerien, wo sich die Christen überhaupt nicht treffen können, oder im Tschad, wo gerade wieder so große Probleme sind, oder im Sudan und andere afrikanische Länder.
Frau Ingrid Dörr wird mit uns beten, wir bleiben sitzen an unserem Platz.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Herr der Vision bist und bleibst. Und wir danken dir ganz besonders, dass du gerade bei diesem jungen Mann bist, von dem wir gehört haben. Wir danken dir, Herr, dass du weitermachen wirst, trotz aller widrigen Umstände. Und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du auch diese Menschen, die um ihn herum leben, anstecken kannst von deiner Liebe. Wir möchten dich bitten für alle, die unter Bedrängnis sind, auf dem Kontinent, dem dunklen Erdteil Afrika. Ach Herr, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns auch motivierst zur Fürbitte, zum Opfer und dass du uns einfach neu ansteckst, dass wir uns wirklich von dir gebrauchen lassen, hier und in aller Welt. Amen.
Frau Schüller betreut unsere Kontakte für den gesamten asiatischen Raum und für Südamerika.
Ja, wir möchten Sie bitten, für die Christen in Burma zu beten. Burma ist eine sozialistische Republik in Südostasien und ist bestrebt, den Buddhismus als Staatsreligion einzuführen. Die Christen müssen sehr viel Not und Entbehrungen auf sich nehmen. Es ist oft schwierig und erfordert einen hohen Einsatz, den Forderungen der Regierung zu widerstehen. Und die Christen sind sehr isoliert dort. Trotzdem wachsen die Gemeinden und die jungen Leute lassen sich als Evangelisten rufen. Und eine 83-jährige Frau hat die Kinderevangelisationsarbeit eingerichtet, die ist heute landesweit. Und sie hat ihr ganzes Hab und Gut dort eingesetzt. Es ist wirklich schwer für die Christen, dort zu bestehen. Die Kinder müssen vor dem Schulunterricht eine Buddha-Statue anbeten. Wer das nicht macht, der wird zurückgesetzt oder wird verachtet. Die Männer müssen am Sonntag Frondienste leisten, sodass sie nicht in den Gottesdienst können. Wer nicht erscheint, muss hohe Strafen bezahlen. Und sie müssen auch Abgaben für die Tempel leisten. Wer das nicht tut, der kann angezeigt werden. Sie brauchen unsere Fürbitte und Gebet, diese mutigen Christen, die dort das Evangelium verbreiten.
Herr Jesus, wir möchten dich jetzt auch ganz herzlich für diese Christen bitten, vor allen Dingen für die Kinder. Herr, wir haben es so gut hier und wir sind so satt und wir haben unsere Kinder oft gar nicht so im Griff, wie wir es gerne haben möchten. Herr, und wir möchten dich bitten, dass wir neu bereit sind, auch Opfer zu bringen. Wir möchten dich bitten für diese dunkle Welt des asiatischen Kontinents. Herr, so viele Menschen denken hier, dass alle Wege zu Gott führen und dass wir auch angesteckt werden von diesem Denken. Herr, lass uns neu, ganz neu sehen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben selber bist. Wir danken dir, dass sie sich nicht entmutigen lassen. Wir danken dir, dass sie weiter dein Licht in die Dunkelheiten des asiatischen Kontinents bringen. Amen.
Frau Schmidt. Dr. Wilhelm Dörr, der seit vielen Jahren die Projektabteilung leitet von Christliche Fachkräfte International.
Wir haben noch gute Kontakte zu unserem früheren Arbeitsfeld Lima. Dort arbeitet seit vielen Jahren Therese Amon zusammen mit der Schweizer Indianermission. Ihre Arbeit wurde von Hilfe für Brüder auch großzügig unterstützt. Sie hat früher sogenannte Guia Didactica ausgearbeitet. Das sind Materialien für Religionsunterricht. Der Staat gibt die Möglichkeit, dass evangelikales Material im Religionsunterricht angewendet werden darf. Sie legte ihrem Rundbrief eine kurze Notiz bei und schreibt: Soeben habe ich beim Aufstehen Nachrichten gehört. Sie sind erschreckend. Seit 1980 sind fast 22.000 Menschen gestorben durch Gewalttaten in Peru. In diesem Jahr allein starben in der Stadt Lima 568 Menschen, letzte Woche 16. Gestern gab es wieder 7 Anschläge auf Banken und Regierungsinstitutionen. Nach dieser Negativbilanz kommt dann groß geschrieben: Dennoch wächst die Gemeinde Gottes. Und dann berichtet sie etwas über die Arbeit. Sie koordiniert diese Arbeit nicht, wenn sie bei den Stunden jetzt erschrecken. Sie hat auch nur eine begrenzte Stundenzahl zur Verfügung. Aber das, was sie alles mitleiten darf, ist Lehrstunden mit 76 Stunden am Lehrerseminar in der Lehrerausbildung, mit 25 Kinderstunden die Leiterinnen auszubilden. 40 Kinder werden im Gefängnis unterrichtet. Die Mütter aus der Drogenszene werden mit ihren Kindern ins Gefängnis gebracht. Die werden nicht getrennt, da dürfen sie Kinderarbeit machen. Sitzungen im Helferkreis, im Lehrerseminar, Sonntagsschulkomitee mit 23 evangelischen Gemeinden. Das ist wirklich ganz großartig. Sie bedankt sich für die Hilfe, die sie bekommt. Ohne diese ganze Arbeit wäre das nicht möglich. Auch das Ehepaar Gutschig, das in diesen Tagen zurückgekommen ist aus Peru, die über christliche Fachkräfte drüben gearbeitet haben und im letzten Jahr schwerpunktmäßig Gemeinde- und Hauskreisarbeit gemacht haben, nachdem sie ihren Dienst bei der Lehrerausbildungsstätte beendet hatten, berichten über ein enormes Gemeindewachstum. Eine Gemeinde, die etwa 3 Jahre alt ist, hat etwa 800 Mitglieder jetzt, noch nicht alles eingetragene Leute, aber bei den sonntäglichen Versammlungen, und etwa 20 Hauskreise sind entstanden in dieser Zeit. Lieber Herr, wir danken dir, dass du in dieses Chaos, in diesem Land Peru, dein Licht hineinleuchten lässt, dass Menschen trotz aller Widerwärtigkeiten bereit sind, dort noch Dienst zu tun, trotz Überfälle, trotz Behinderungen, und dass du ihnen Menschen aus dem Land, aus den eigenen Gemeinden zur Seite stellst, die bereit sind, dein Wort anzunehmen und treue Nachfolger zu werden. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für dieses Land, für die Revolution an den Herzen der Menschen, und dass du diese schreckliche Organisation des leuchtenden Pfades doch erreichst, dass Menschen ihre Dinge lassen, dass dieses Land zerstören zu wollen, sondern dass dein Evangelium dort leuchten darf und dass Menschen das sehen und annehmen. Amen.
Frau Brigitte Schmid, die arbeitet auch bei christlichen Fachkräften, ist nur ein Teil der Mitarbeiter, aber sie ist durch ihre Sprachkenntnisse so besonders befähigt, bei den endlosen Papieren, Zeugnissen und Arbeitsberichten, die oft übersetzt werden müssen, bis die Visa dann erteilt werden in den Ländern draußen, da ist sie dann die ganz speziell begabte Frau.
Zuerst mal möchte ich einfach von ganzem Herzen unserem Herrn danken, dass er uns so treu durchgeführt hat und dass er uns über die letzten Jahre hinweg immer wieder die richtigen Mitarbeiter geschickt hat, auch wirklich auf erstaunliche Weise manchmal. Und ich möchte auch der Gemeinde danken, die einfach so treu die Arbeit von CFI und Hilfe für Brüder unterstützt. Und es gibt sehr viele Dinge zu erzählen. Wir kriegen fast jeden Tag einen Rundbrief, aber ich möchte jetzt nur mal einen Ausschnitt aus einem sagen, um ein bisschen auch die Problematik anzudeuten. Der Rundbrief kommt von der Erika Braun, die ist ja vor 1,5 Jahren hier in der Gemeinde ausgesandt worden und sie arbeitet als Hebamme in Burkina Faso. Also sie schreibt: In der Abenddämmerung ging eine Gruppe Menschen zum Friedhof. Eine 30-jährige Frau, Mutter von 4 Kindern, wurde beerdigt. Sie starb gestern in der Entbindungsklinik. Warum? Letztlich an der Behandlung mit einheimischer Medizin. Wir konnten ihr nicht mehr helfen. Also das ist im medizinischen Bereich ein ganz großes Problem, dass oft die Patienten vorbehandelt kommen und schon so mit Mitteln traktiert worden sind, dass man nur ihnen manchmal noch helfen kann, aber manchmal sterben sie auch. Also die Missionsstationen oder die Missionskrankenhäuser werden nur in letzter Minute noch aufgesucht, wenn das andere nicht geholfen hat. Aber die Erika schreibt dann auch, es gibt aber auch schöne, ermutigende Erlebnisse. Zum Beispiel Maimuna, 4 Schwangerschaften, kein lebendes Kind, früh geboren. Mit ihrer jetzigen Schwangerschaft war sie monatelang bei uns. Mit wehenhemmenden Mitteln konnte ihr über die kritische Phase hinweggeholfen werden. Als es ans Entbinden ging, wurden die Herztöne immer schwächer. Unser ganzes Team war im Kreissaal und betete für unser kostbares Baby. Alles war zur Wiederbelebung bereitgelegt. Dann ging alles normal und ein schreiender Junge erblickte die Welt. Das war ein Fest. Gemeinsam dankten wir Gott. Also die Leute erleben dort ganz konkret, mitten in der Arbeit, einfach wie Jesus da ist und wie sie ihn auch brauchen. Und das gilt jetzt nicht nur für den medizinischen Bereich oder für den Bereich der Arbeit. Es gilt auch einfach in den vielen persönlichen Nöten. Also in Mali zum Beispiel ist im Moment so, dass sehr viele der Mitarbeiter krank sind. Und das ist auch ein großes Anliegen, einfach, dass wir um Bewahrung vor Krankheiten bitten. Und ein wichtiger Punkt ist auch regelmäßige stille Zeit. Es ist sehr schwierig dort in der Umgebung, auch die von viel Finsternis belegt ist, dass man jeden Morgen auch in der Bibel liest und sich Zeit zum Gebet nimmt. Dann Einheit in den Teams, Sprachstudium, damit man auch mit den Einheimischen wirklich reden kann in ihrer Sprache. Und ein Heimweh, Klima. Also, und dann vor allem einfach immer wieder, dass man sich nicht von dem Elend lähmen lässt, sondern neu von der Liebe Jesus ergriffen wird, um sie an die Menschen weiterzugeben. Ich möchte noch ein großes Dankanliegen auch sagen. Wir haben lange für die Ursula Reis gebangt um Arbeitserlaubnis. Und wir haben jetzt gestern bei der Aussendungsfeier erfahren, dass sie die Arbeitserlaubnis bekommen hat. Sie wird am 5. Februar ausreisen. Denn die Erika Braun, von der ich gerade vorgelesen habe, bekommt auch Unterstützung von der Henriette Oesch. Sie reist auch Ende Januar aus. Und sie ist Luxemburgerin, also ist unsere erste, Anführungsstrich, Ausländerin, die wir aussenden dürfen. Dann die Andrea Räuber reist am gleichen Tag aus wie die Martina am 8. Und sie wird die Nachfolgerin von der Monika Hausmann sein, freuen wir uns auch sehr. Die Monika hat ja im Sommer mal hier erzählt von ihrer Arbeit, auch als Hebamme in Niger. Ja. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die letzte Verantwortung übernimmst, auch für die Mission. Und ich möchte dir danken für die vielen Mitarbeiter, die du uns zugeführt hast und dass wir immer wieder erleben, wie deine Hand da so deutlich im Spiel ist. Und ich danke dir, dass du einen jeden jetzt kennst an seinem Platz. Du weißt, wo Menschen krank sind oder niedergeschlagen oder verzweifelt und weißt auch, wo sie sich einfach freuen, weil sie dich spürbar erleben dürfen. Sei du mit jedem, sei besonders auch mit denen, die jetzt kurz vor der Ausreise stehen, beim Abschied nehmen und dann auch beim Einleben in der neuen Kultur. Danke, Herr, dass wir jeden Einzelnen, auch die, die jetzt nicht genannt wurden, dir anbefehlen dürfen, deiner guten Hand. Und wir wollen dich bitten, dass du sie zum Segen für viele setzt. Amen.
Dann kommt noch Gunter Kiene, der die Personalabteilung leitet.
Kommt und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stillet und erkennet, dass ich Gott bin. Dieses Wort wird uns gerade in diesen Tagen wieder besonders groß, weil wir darin erkennen, dass Gott auch ganz große Nöte, und die größten sind sicher in der Menschheit die Kriege, gebraucht, um Menschen darauf hinzuweisen, dass es einen Frieden gibt und dass der Frieden mit Gott. Ich denke ganz besonders jetzt an 3 Länder, die wieder in den Schlagzeilen stehen, und wir haben überall unsere Mitarbeiter. Ich denke besonders an Haiti. Dort habe ich selbst gesehen, wie die Leute bis zum Hals im Dreck stehen. Aber schlimmer ist, wenn Menschen bis tief ins Herz hinein in der Sünde stehen. Und es ist eine ganz außergewöhnliche Arbeit, die dort geschieht, wenn eine Radiostation mehr gehört wird als alle anderen Stationen, die Radiostation La Mugière, die das Evangelium verbreitet. Und in diese Station haben wir Mitarbeiter geschickt und die mussten sich zurückziehen. Sie wurden bedroht. Unter traumatischen Verhältnissen sind nicht nur sie, sondern andere Mitarbeiter in dem Westen, außerhalb der Hauptstadt, weit draußen, mussten sich zurückziehen, weil sie unter Bedrohung ihres Lebens nicht mehr bleiben konnten. Aber das Herrliche, was geschieht, ist, dass Christen dort weitermachen und dass jetzt unsere Mitarbeiter wie in den Startlöchern stehen. Vielmehr, man möchte sagen, nicht Gewehr bei Fuß, wie es die Soldaten tun, sondern Gebet. Gebet bei Fuß, stehen sie, warten darauf auf das Zeichen, dass sie wieder zurückkehren können. Sie beschäftigen sich inzwischen, aber es bedarf nur des Telefonanrufes und sie machen sich wieder auf den Weg, um dort in der Radiostation und dort in der Ausbildung des Metallbereiches und des Tischlerhandwerkes zu helfen. Und dafür sind wir dankbar, dass Gott solche Leute beruft, die bereit sind, auch in solchen Nöten noch zu bleiben. Oder wenn ich jetzt an die Situation im Zaire denke, wo unsere gute Margit Thum, die bereits da war, musste auch raus. Alle Missionare mussten raus aus Zaire. Aber dort oben im Norden, in Reti, hat Gott einfach eine kleine Tür offen gehalten. Und dort hinein ist unsere Margit wieder gegangen als Lehrschwester, um einfach zur Verfügung zu stehen und die Einheimischen zu stärken und zu unterstützen, zu zeigen, dass auch wir mit diesen Menschen leiden und mit diesen Menschen Gottes Angesicht suchen, um stille zu werden vor ihm. Und wenn ich dann gerade höre, dass in Tschad die Franzosen ihre Soldaten einfliegen, um die eigenen Leute zu schützen, dann stelle ich mir die Frage, wer schützt unsere Leute? Wer schützt die Gemeinde dort? Wer schützt die Christen dort? Wer schützt das Volk? Wer schützt unsere CFIler, unsere Mitarbeiter draußen? Denn dort haben wir die Hanne-Rose Bauer und die Sabine Kromer und die Familie Krehl, die ihre Dienste tun, in dem Waisenheim und in der Schule, mitten in der Hauptstadt. Wieder erneut in den Krisen, schon einmal geflüchtet, wieder zurückgekehrt. Wir wissen, dass das geschieht, was hier in dem Text steht. Der Herr gebraucht diese Mittel, um Menschen aufmerksam zu machen auf seine Größe, auf sein Heil. Und er sagt, seid stillet. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und wir wollen darum beten, dass das genau unseren Mitarbeitern geschieht, dass sie erkennen, Gott ist in dieser Szene, sie sind nicht allein. Wir wollen zusammen beten. Herr, wenn wir jetzt Einzelne vor dich gebracht haben, dann stehen sie doch stellvertretend für all die anderen, die draußen sind und nicht nur die durch Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte unterstützt werden, sondern weltweit, wo deine Boten sich bereit erklären, hinzugehen in die Nöte, so wie du in diese Welt gekommen bist, um mit den Menschen in ihrer Schuld zu stehen, ja, diese Schuld auf dich zu nehmen. Da beten wir, Herr, dass du gerade in diesen Kriegswirren Menschen aufmerksam machst auf das große Heil, das in dir zur Verfügung steht. Und wir beten für unsere Botschafter, dass sie in Christi Stadt sich erkennen als die Briefe, die gesandt werden, um den Menschen dieses Licht zu zeigen, das alleine in dir zu finden ist. Und wir wollen still sein in all unseren Sorgen, die wir uns dann machen, für unsere Mitarbeiter. Still sein und erkennen, dass du Gott bist und dass du mitten unter ihnen bist, wie auch unter uns. Amen.
Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.